was ich denk, und jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Du bedeutest mir mehr als alles hier. Darum regiere du in mir, regier in mir, in deiner Kraft über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir, regier in mir, in deiner Kraft über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du. Betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Blick ich empor zu jenen lichten Welten und seh der Sterne unzählbare Schar, wie Sonn und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldenen Schiffen her und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten seh, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er's geliebt, begnadet, dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du.
Ja, liebe Geschwister, herzlich willkommen zur Bibelstunde. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute ist es nicht nur eine normale Bibelstunde im Sinne dessen, dass ich einen Monolog halte. So, ich freue mich, dass wir dieses Format weiterführen können, dass wir heute wieder zu zweit da sind. Hallo Matthias.
Hallo Heiko. Ja, freue mich auch. Das wird spannend.
Ja, das wird spannend und ich glaube, zum Zuhören ist es auch angenehm, wenn wir das beibehalten, in einem Gespräch zu führen. Und deshalb als Information an all die Zuhörer, wir haben vor, das heute ein bisschen gebündelter zu machen, also die Zeit ein bisschen zu raffen und uns zu konzentrieren auf die Hauptlinien des Textes. Wir versuchen das einfach mal eine halbe Stunde zu bündeln. Ja? Guck mal, am Ende werden wir sehen, ob wir das geschafft haben. Wir danken euch auch für all das Feedback, das wir bekommen haben und für die Ermutigung. Wir haben auch diesmal uns nicht so ganz krass reingekniet und irgendetwas ausgearbeitet, was dann vortragsreif wäre, sondern wir haben uns überlegt, es lebt von dem gegenseitigen Gespräch und wollen euch da auch ehrlich in ein Gespräch mit hineinnehmen und nicht irgendwie ein fiktives Gespräch, wo dann schon alles nach Drehbuch läuft, euch irgendwie ans Herz legen, sondern tatsächlich euch mit hineinnehmen.
Ja, das ist auch so interessant. Ne? Es lebt von der Interaktion und auch, ja, was uns der Heilige Geist jetzt zu dieser Stunde gibt, ne? Und zeigt und offenbart. Und der Text hat es heute auf jeden Fall in sich.
Ja, genau. Du hast mich jetzt auch vorhin schon gefragt, ob ich mir den Text ausgesucht hätte. Und ich kann das verneinen. Also es ist der Perikopentext. Es ist wieder der Predigtext, die Grundlage für den kommenden Sonntag. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Angelegenheit, wenn wir euch mit hineinnehmen. Das haben wir jetzt auch aus dem Feedback ein bisschen herausnehmen können, dass Leute sich darüber auch ein bisschen mehr auf den Predigtext einlassen können, verstehen, in welchem Zusammenhang der steht. Vielleicht auch sehen, dass man nicht alle Gedanken sonntags aufnehmen kann, die der Text eigentlich auch bereithält. Und das versuchen wir dann eher in dieser Zusammenarbeit mittwochs als Vorbereitung auf den Predigtext. Und dann könnt ihr gespannt sein, was dann am Sonntag tatsächlich dann auch gepredigt wird.
Ja, da hat man auch schon ein bisschen konkretere Erwartungen. Man weiß ja nicht nur, welcher Text das war, sondern auch schon ein bisschen, welche Argumentationen und welche Aspekte vorkamen. Vielleicht manchmal sind noch Fragen offen geblieben bei der Bibelstunde, ne? Die sich dann womöglich in der Predigt beantworten werden. Also.
Ja, und das kann ich jetzt auch schon sagen. Also bei dem Predigtext, den wir jetzt gleich vorlesen werden, da geht es auch um ganz viele Aspekte und man kann gar nicht alle benennen in der Predigt. Da werde ich mich dann auf einen spezialisieren. Ich weiß allerdings noch nicht genau, welcher das sein wird. Es sind viele reizvolle Themen damit verbunden. Ja, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt gehen wir direkt in den Predigttext hinein. Ich lese einmal aus 5. Mose Kapitel 7, die Verse 6 bis 12. Und ich lese das aus der revidierten Lutherfassung von 1984. 5. Mose 7, Abvers 6. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Ja, soweit. Genau, jetzt muss ich dich mal fragen, als du den dir das erste Mal durchgelesen hast, du hast ihn, das hast du ja auch mir schon zu erkennen gegeben, erstmal im Zusammenhang gehört oder gelesen. Wie hat denn dieser Text auf dich gewirkt?
Ja, schon herausfordernd. Er steht ja in Bezug zu dem mosaischen Gesetzeswerk. Und Gesetzesbestimmungen sind oft normativ, fordern uns auf eine Weise heraus, konfrontieren uns mit unserer Unperfektheit, mit unserer Fehlerhaftigkeit.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, da werden wir auch noch zu sprechen kommen, schwingt ja auch immer Segen mit. Gott meint das ja gut mit uns. Und ein Text, der durchaus kernig ist, wie man viel rausziehen kann.
Ja. Genau, ich glaube auch, dass das Spannende in dem Text ist, dass beides zusammenläuft und dass es nicht entgegengesetzt ist. Auf der einen Seite dieser ganz strikte Hinweis auf den Willen Gottes Und auf der anderen Seite ist das ja ein Erwählungstext. Es ist jetzt nicht nur ein Mahntext, sondern richtig, ja, auch ein Erwählungstext. Und da wird auch gezeigt, wie Gott erwählt oder was ihm wichtig ist und nach welchen Grundlagen er vorgeht.
Ja, man muss da auch sehr genau hinschauen. Also wenn wir da mal in Vers 6 schauen, da steht, denn du bist dem Herrn, dein Gott, ein heiliges Volk. Und wir neigen oft dazu, Leistung und Perfektion irgendwie vielleicht mit Heiligkeit gleichzusetzen und denken, ja, weil die so gut waren, weil die so perfekt waren, deshalb sind sie ein heiliges Volk. Aber das ist komplett falsch. Es geht hier gar nicht um die Leistung oder die Art und Weise, wie das Volk Israel bis hierher gelebt hat, was sie irgendwie zu einem heiligen Volk macht. Wir sehen das schon im zweiten Buch Mose, wo Gott sagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein.
Ja.
Und die Heiligkeit kommt hier von Gott her, von Jahwe. Und die spricht Gott auf eine Weise dem Volk zu, gerade weil er das Volk erwählt, weil er es an sich ranbindet.
Ja, wie könnte man das denn, du hast jetzt öfter den Begriff heilig genannt. Ich denke, im Alltag begegnet uns der Begriff auch. Also auf der einen Seite natürlich im Kontext der katholischen Kirche, da gibt es die Heiligenverehrung. Und wenn man bei einem Bekannten mal im Auto sitzt, dann sieht man manchmal auch Medaillons von irgendwelchen Heiligen, Schutzpatronen. Man begegnet dem Wort vielleicht im gesellschaftlichen Kontext, wenn ein Vorwurf gemacht wird oder eine Entschuldigung kommt, ja, die halten sich für heilig, ja, zum Beispiel, ja, oder scheinheilig seine, da hat ist das ja sehr negativ konnotiert. Und deshalb ist es nicht unbedingt das, was Leute für sich in Anspruch nehmen. Ich höre das auch manchmal, ja, ich bin ja kein Heiliger oder so. Und man distanziert sich eher von dem Schein, dem Anschein, dass man ein sehr aufrechtes Leben führt oder besonders auf seine Moral achten würde. Aber was ist denn eigentlich damit gemeint, so biblisch?
Ja, also heilig ist ja eigentlich per Definition erstmal nur Gott, ne?
Ja.
Und was noch heilig werden kann, das ist das, was in engster Beziehung zu Gott steht. Aber dann, weil Gott es heiligt. Und ich denke, das ist so auch zu verstehen, dass Gott sich das Volk Israel an seine Seite zieht und dadurch es zu einem heiligen Volk wird.
Ja.
Und da sind wir wieder beim Thema Erwählung. Ja.
Ja. Ich glaube, dass Gott ganz viele, viele Aspekte und viele Gesichter hat. Aber in manchen Bezügen stellt er uns so vor, dass er nicht unberechenbar wird, sondern er macht sich transparent. Er zeigt, was seine Werte sind, was seine Anschauung ist und er teilt das gerne mit, weil uns das auch hilft, eine Orientierung zu haben. Und eins davon ist, glaube ich, seine Heiligkeit. Immer wieder,
richtig,
im Alten Testament geht er darauf ein. Das macht mich auch dankbar, dass er uns das als Leitlinie gegeben hat, dass wir wissen, er ist heilig, er ist so und er ist nicht korrumpierbar, sondern, wie das auch an anderer Stelle ausgedrückt wird, er ist Licht, ja, er ist nicht die Finsternis und es lässt sich nicht vermischen.
Ja, und weil er heilig als absolute Eigenschaft inne hat, ne, ist darauf auch absolut Verlass.
Ja, genau.
Es wechselt sich nicht, es ändert sich nicht.
Also ist ja ganz schrecklich. Vor einiger Zeit war ich auch mal vor Gericht als Zeuge und da habe ich das auch nochmal erlebt. Manche wissen, wovon ich spreche. Ging da auch um einen iranischen Bruder und da sind wir immer noch im Gebet dran und wollen das auch weiterhin tun. Aber diese Unsicherheit, diese Ungewissheit,
ja,
nach welchen Maßstäben wird hier vorgegangen, was ist eigentlich das Ziel von so einer Verhandlung, von dem ganzen Prozedere, wie gut tut das, zu wissen, wo man dran ist, ja, wen man da vor sich hat, nach welchen Gesichtspunkten etwas für gut oder für schlecht befunden wird. Jetzt haben wir ein Wort, mit dem es anfängt, denn. Ja, davor spielt sich viel ab. Wenn ihr euch das mal durchlesen wollt, macht das ruhig. Ihr werdet feststellen, dass das mitunter ganz schön harter Tobak ist. Wir wollen jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber da erkennen wir, wie wichtig Gott das ist, dass es keine Grauzonen gibt.
Ja, er zeigt hier ganz straight, ganz geradlinig, ne, was gut für uns ist und auch was schlecht für uns ist. Und es ist sehr untypisch eigentlich jetzt für unsere Erziehungsform, da wir wollen Freiheit gewähren, jeder darf sich nach Belieben auch selbst entscheiden. Und Gott spricht aber auch klare Verbote aus oder zieht sehr klare rote Linien.
Ja.
Das ist sehr gut zur Orientierung, aber es ist uns sehr ungewohnt, ja. Mhm. Aber er macht das ja zum Schutz für uns, weil er das Beste sich für uns wünscht. Ein Vater wünscht sich das Beste für seine Kinder, weil er uns vor Unheil bewahren möchte und uns stattdessen segnen möchte.
Ja, also diese Klarheit, auch wenn man Dinge benennt und sich auch gegen bestimmte Positionen äußert, das ist bei uns ziemlich verpönt, würde ich sagen. In unserer Gesellschaft hat das keinen hohen Stellenwert, es ist nicht angesehen. Ich denke aber, dass darin auch durchaus ein Wert besteht, dass man nämlich über seine Position nachdenkt, dass man nicht in der Beliebigkeit verfällt. Und diese Beliebigkeit führt auch dazu, dass man vielleicht gar keine Orientierung hat, sich selber auch nicht mehr wahrnimmt und nicht mehr sich definieren kann, auch nicht mehr über Position. Und diese Position, da darf man mich auch nicht falsch verstehen, die dürfen ja auch mal vorläufig sein, dass man wirklich sagt, nach meinem jetzigen Erkenntnisstand bin ich bei dieser Position angekommen. Möchte mich aber auch gerne weiterentwickeln und lass mich belehren. Wenn mir jemand begegnet mit besseren Argumenten, ja, die ziehen, die mich überzeugen, dann bin ich durchaus bereit, meine alten Positionen aufzugeben. Ich will mich weiterentwickeln.
Sollte man meinen, dass Gott immer die besseren Argumente hat in seiner Allwissenheit.
Absolut, absolut. Und ich glaube, dass es hilft, wenn man natürlich Menschen begegnet, die vielleicht auch das Wort Gottes von unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen haben, vielleicht auch tief eingetaucht sind, vielleicht auch in Bereiche, wo man noch ganz am Anfang steht. Mhm. Das kann einem weiterbringen. Ich meine aber auch allgemein im Gespräch mit Menschen. Wir haben jetzt durchaus Herausforderungen in unserer Gesellschaft und wir als gläubige Christen, als Kinder Gottes, wir können auch nicht alles mitmachen. Wir können auch nicht überall mitschwimmen, nur um uns bloß nicht unbeliebt zu machen.
Ja.
Ja, das kann ein starker Antrieb sein, dass man sich nicht unbeliebt machen will, dass man was gelten will, auch in der Welt. Aber da muss man sich irgendwo entscheiden.
Ja, und ich glaube, es ist auch so zu verstehen, dass was wir meinen, was oft gut für uns ist, das ist es nicht unbedingt. Was Gott aber weiß, was gut für uns ist, das ist es jedes Mal. Und manchmal können wir auch Gott danken für Gebete, die er nicht erhört hat, weil wir es vielleicht im ersten Moment gut mit uns meinten, aber im Gesamtbild wäre es nicht gut gewesen. Und und ich bin Gott dankbar einfach über sein Wort, das so viel Klarheit schenkt.
Ja, dieses klare Wort ist überführt und es macht uns bei aller Ermutigung auch immer wieder deutlich, wo es noch nicht gut läuft. Mhm. Das macht aber Gott nicht, um uns zu unterdrücken oder um uns mutlos zu machen und um uns klein zu halten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er möchte uns helfen, zu wachsen. Und was würdest du denn sagen, in der Freundschaft zum Beispiel, was würdest du sagen, macht einen guten Freund aus?
Ich würde sagen, einen guten Freund macht aus, der geht mit mir durch dick und dünn. Mhm. Der kann sogar seine Hand für mich ins Feuer legen, weil er auf eine Weise mir vertraut, aber auch das Risiko eingeht, dass er sich auf mich verlassen kann. Aber er hat auch den Mut und er hat auch diese Wahrhaftigkeit, mir zu sagen, wenn ich falsch liege.
Ja.
Mich zu kritisieren auf eine gute, konstruktive Art, weil er sich das Beste für mich wünscht.
Ja, genau das möchte ich jetzt auch allen mitgeben. Das war so der Gedanke, der mir gekommen ist. Ich denke, einen guten Freund, da kann man vieles benennen, was wichtig ist. Aber genau auf diesen Punkt wollte ich raus. Und wenn ich so zurückdenke, und ich lade dazu mal ein, ihr könnt es auch mal Revue passieren lassen, wo einmal die Wahrheit gesagt worden ist und sie hat wehgetan. Man hat aber schon gemerkt, boah, das kann ich eigentlich nicht entkräften. Das stimmt, ich habe da Mist gebaut oder ich habe da vielleicht Eigenschaften an den Tag gelegt, wo ich unbedingt Veränderung bräuchte oder Heilung benötige. Und jemand hat das ausgesprochen. Dann kommt es natürlich darauf an, in welcher Art und Weise.
Richtig.
Aber es kann auch sein, dass ich, egal wie es ausgesprochen wird, nicht empfänglich und nicht offen dafür bin.
Weil mir der Inhalt nicht gefällt.
Weil mir der Inhalt nicht gefällt, ja, weil ich mich dem eigentlich entziehen will. Und dann kann das sogar der beste Freund sein, der mich begleitet hat, oder es kann meine bessere Hälfte sein, meine Frau sein. Und im ersten Augenblick will ich das nicht hören. Ich wehre mich dagegen, ich suche nach Argumenten oder wenn ich die nicht finde, dann kommt es manchmal sogar auf die persönliche Schiene, so nach dem Motto, wer hat dir das Recht gegeben, über mich zu richten? Ja? Ja. Dabei muss ja gar kein Richtgedanke gewesen sein. Und ich habe gemerkt, es ist vielleicht gut, manchen Menschen, die auch eine gute Art gefunden haben, denen man vertraut, auch bewusst das Recht einzuräumen, du darfst mich korrigieren, du darfst mich prägen, du darfst mit mir gemeinsam diesen Kurs bestimmen.
Ja, und wie gut ist, wenn das ein Freund ist, der auch Jesus liebt und sein Wort und ja, der das dann auch kommunizieren kann, selbst wenn ich mir manchmal Schwierigkeiten habe, mich mit dem Wort anzufreunden, was eigentlich direkt auf mein Leben passt und ja, wo du schon sagst, wo man dann eher Ausflüchte manchmal sucht.
Ja, und das muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein, der immer weiter ist als ich, aber punktuell kann das durchaus sein. Ja. Mal hat der eine, mal der andere etwas mehr erkannt. Unter Eheleuten finde ich das übrigens, ist das auch ein Erkennungsmerkmal einer gesunden Beziehung, wenn man sich gegenseitig das Recht auch gibt, ja, sich zu prägen und sich prägen zu lassen.
Also ich würde das auch vermuten als Verlobter.
Ja,
genau. Wollen wir mal weiterschauen im Text?
Gerne.
Ich finde es auch echt spannend, wenn wir nochmal über Erwählung reden.
Ja.
Das sehen wir im Vers 6 ganz deutlich. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also Gott hat Israel erwählt. Er sagt nicht, warum er sie erwählt hat, und er nennt auch nicht irgendwie einen besonderen, tollen Verdienst, auf den sich das Volk Israel berufen könnte, sagen, oh, wir sind einfach herausgestochen, wir waren so besonders, gar nicht. Auch wenn man die Berufung von Abraham oder damals noch Abraham liest, wie Gott ihn ruft, in Mesopotamien loszuziehen und dann letztendlich runterzuziehen bis ins Land Kanaan, da lesen wir nicht, dass er irgendwie ein besonders gottesfürchtiger Mensch war. Das stellen wir dann auf der Reise fest, dass er sich Gott ganz hinwendet, aber in Mesopotamien lesen wir nichts davon. Ja, seine Vorfahren haben auch den Göttern vor Ort da gedient. Und ich sag mal, Gottes Gunst und Gnade und auch seine Liebe, die wir nicht erklären können, woher die kommt, warum er die in so unendlich großem Maße für uns hat, sehen wir in seiner Erwählung. Und die Erwählung wird auch nochmal durch das Wort Eigentum, Eigentumsvolk zum Ausdruck gebracht. Ne? Es gehört ihm. Nochmal in besonderem Maße identifiziert er sich mit diesem Volk.
Ja.
Das finde ich echt klasse, so Gottes Gnade da so deutlich zu sehen.
Ja, es ist, er drückt natürlich auch einen Besitzanspruch aus.
Richtig.
Ja? Und auch ein gewisses Verhältnis, nämlich zwischen Eigentümer und Eigentum.
Richtig.
Ich denke auch, eines hast du gesagt, nämlich, dass er keinen Grund sagt. Er nennt einen Grund, aber nicht in diese Richtung, das hast du schon richtig dargestellt, dass sich dieses Volk in irgendeiner Weise hervorgetan hätte.
Jetzt habe ich eine Vermutung.
Ja.
Meinst du, weil es das kleinste Volk ist auf der Erde praktisch, in den Erdteilen, und es ist so, praktisch so unbedeutend, und gerade ist das eigentlich im ersten Moment aus menschlicher Sicht ein Gegenargument, aber Gott wählt genau dieses Volk, damit es sich nicht auf seiner selbst hin rühmen kann.
Aha,
ist das, ja, das, oder ja, hattest du noch, ja, einen anderen Aspekt?
Wir haben noch einen zweiten, aber ja. das ist sehr zutreffend. Ja. Im Neuen Testament heißt es ja, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dass immer wieder dieser Hinweis gesetzt wird, dass wir erkennen dürfen, es ist die Kraft Gottes, die uns leitet und die uns wirklich dahin führt, dass wir ein glückliches Leben führen können, dass wir eine Perspektive haben am Ende, die auch über dieses Leben hinausführt.
Ja.
Und diese Erkenntnis kann nur dann gelingen, wenn wir eine größere Macht und Kraft über uns akzeptieren.
Mhm.
Ich glaube, das haben die großen Völker zu der Zeit im Orient durchaus gemacht. Zuerst war, was weiß ich, das allsehende Auge des Horus, ja, die Ägypter, eine Hochkultur. Die haben sich durchaus bewusst mit diesen Dingen beschäftigt. Oder auch, du hast es angesprochen, Mesopotamien, da war es ja hauptsächlich der Gott Marduk.
Mhm.
Dieses Ich-Bewusstsein war ganz stark mit geistlichen Fragen verwoben. Aber hier nimmt eben nicht eins dieser großen Völker, nicht eins, die die Kultur ihrer Zeit geprägt haben, sondern eines, das vielleicht von allen übersehen wird. Und macht aber aus ihnen etwas, wo man sich das aus menschlicher Sicht gar nicht erklären kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, ja, ist auch immer spannend, diese Unerklärlichkeit Gottes, ne? Seine Souveränität auch zu erwählen, auch das Kleinste zu erwählen. Ich finde, man sieht das auch ziemlich häufig, ne? Also der Erstgeborene, der erwartet eigentlich das doppelte Erbe, Aber Gott hat immer wieder diese Freiheit und die Souveränität, das sieht man im Alten Testament ständig, auch den Jüngeren zu erwählen und den nochmal in besonderem Maße zu erwählen, eigentlich den Kleineren. Richtig. Und so ist es hier auch, ne? Ein ganz kleines Volk.
Ja, das sieht man bei Jakob und Esau schon, ja, wobei die Mutter da natürlich ordentlich nachgeholfen hat. Das ist tiefenpsychologisch, das ist ganz interessant, was man da alles entdeckt, auch an Familienhistorie. Ja. auch mit Lieblingssöhnen und auch, wo man nicht offen über Dinge spricht, sondern wo man so Einfluss nimmt durch die Hintertür. Also ganz ungut, was dann auch entsteht an Frucht. Aber Gott schreibt auch auf ungeraden Linien gerade.
Ja.
Und das sehen wir auch, wo er Jakob nicht verstößt, sondern im Kerngedanken das Gute sieht, nämlich, dass da einer den Segen wertschätzt und unbedingt will. Mhm. Das ist der Gegensatz auch zu Esau.
Ja.
Bei anderen sehen wir das auch. Josef war der Vorletzte.
Ja.
Und, aber Gott geht mit ihm diesen Weg der Verheißung.
Besonders gesegnet auch seine Söhne, ne?
Ja.
Und da wird auch der Jüngere dem Älteren vorgezogen, Ephraim, dem Manasse.
Ja, das ist auch nochmal interessant. Also eigentlich bleibt es fast eher in dieser Linie der Ausnahme. Ja? Und bei David, da hat sogar der Vater erst überlegen müssen. Und dann kam er drauf, ich habe ja noch einen.
Den
der
Jüngsten,
ist gar nicht da, den habe ich gar nicht gerufen. Der kam für mich gar nicht in Frage.
Ja,
ne? Der Jüngste, der auf dem Feld ist. Ne?
Ja, also Gott hat schon eine Vorliebe, so das Schwächste und vielleicht auch das Unedelste auf den ersten Blick zu erwählen, sodass auf was die Menschen ihr Auge erstmal nicht werfen würden, wo sie die Größe und Stärke im ersten Moment nicht wahrnehmen würden. Aber ich glaube, Gott will ja sich durch unsere Schwachheit gerade auch verherrlichen, indem er in unserer Schwachheit besonders stark vorkommt. Deshalb erwählt er verschiedene Menschen, wie zum Beispiel auch ein Gideon, ja, der eigentlich im ersten Moment als ganz besonders schwach und ängstlich gilt, und macht aus ihm auf eine Weise einen Helden, ne, durch dass er durch ihn so stark wirkt. Und ja, das kann uns auch ermutigen, ja, weil wir oft fühlen wir uns auch so klein, dass wir meinen, unter den Teppich Stelzen laufen zu können. Ja, und wir denken, was will Gott schon durch mich tun? Ja, gibt so viele große Evangelisten und denkt, wo kann ich denn hier überhaupt einen nennenswerten Unterschied machen? Wo kann ich hier so besonders gebraucht werden von Gott? Aber Gott gebraucht uns hier und da. Und wir sehen ja oft nicht, was in der geistlichen Welt das alles bewegt, wenn wir beten, wenn wir eintreten für andere in Fürbitte.
Ja. Ich weiß nicht, ob du den Missionar kennst, John Hudson Taylor, von China Inlandmission.
Ja.
War eines der ersten Biografien, die ich gelesen habe, nachdem ich zum Glauben kam. Hat mich tief beeindruckt. Und nicht nur die Leistung, die er gebracht hat, das ist ja schon etwas, was einen in Staunen versetzt.
Ja.
Mich hat besonders, oder mir hat imponiert, ein Interview, das er dann mal gehalten hat, als er wieder zurück war in London.
Okay.
Und da wurde er gefragt, die Leute haben viel von ihm gehört und haben sich... Und dieser Name, John Hudson Taylor, ja, und dann hast du gehört, wie er wieder hunderte, tausende zum Glauben gekommen sind. Die haben große Erwartungen gehabt. Und dann kam er und er war ein ziemlich unscheinbarer Mann.
Ja.
Sehr relativ klein, ne, wahrscheinlich so wie ich, und nicht besonders stämmig, finde mich da ein bisschen wieder. Und irgendjemand hat dann die Frage ausgesprochen, die wahrscheinlich viele auf den Lippen hatten.
Aha.
Nämlich, wie kann das sein, dass sie all dieses wirklich bewerkstelligt haben.
Mhm.
Und dann hat er geantwortet, ich weiß um meiner Schwachheit. Ich bin schwächer als alle anderen. Darum gehe ich früher zu meinem Gott als alle anderen.
Ja, das ist so stark. Bei Hudson Taylor weiß man auch, dass er ein sehr kränklicher Mann war.
Ja.
Er lag oft da nieder aufgrund von Krankheit. Und da sah man auch die körperliche Schwäche.
Ja.
Und trotzdem hat Gott so mächtig durch ihn gewirkt. Das finde ich echt sehr ermutigend. Sieht man auch hier... Wie heißt denn hier die Dame aus Kalkutta? Liegt mir doch auf mit Schwester.
Ach so.
Mutter Teresa.
Mutter Teresa, genau.
Auch sie ist klein.
Auch sie. Wir eine Gemeindeschwester aus Kalkutta.
Nein, Mutter Teresa, auch Mutter klein, Teresa. Auch im ersten Moment unscheinbar schwächlich, und Gott hat sie so mächtig gebraucht unter Leprakranken und dergleichen.
Ja. Die hat so starke Impulse gesetzt. Oder wenn ich auch an Paulus denke, der dann durchaus sagt, ne, also ganz hart es formuliert, dass Satan ihn geschlagen hat, dass er gebetet hat, dass der Pfahl im Fleisch ihm genommen wird. Er hat auch gelitten. Ja. Wir wissen nicht unbedingt woran, da gibt es viele Vermutungen, Theorien.
Ja.
Ich finde es ganz gut, dass wir es nicht wissen, aber dass wir sehen, auch diese großen Menschen, die in Gottes Auftrag wirklich die Welt verändert haben und auch noch verändern, haben alle auch mit einem Leid zu kämpfen.
Mhm.
Und das Gegenteil sehen wir auch. Wir haben jetzt die Erwählung, du hast sie benannt. Wir sind jetzt bei Vers 7 ungefähr. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und jetzt sehen wir das Motiv der Erwählung, was Gott wirklich antreibt. Und das bringt ihn dazu, das Unscheinbare auszuwählen, das, was andere Menschen nicht vor Augen haben. Und das verstehe ich auch drunter, wenn es heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.
Ja.
Und ihm sind, denke ich, andere Dinge wichtig, als wir das manchmal meinen. Alle anderen Religionen, da sind die Götter immer, die halten immer Ausschau nach dem Starken, nach dem, was sich durchsetzt.
Ja,
und hier sehen wir, das kann sich ein Mensch eigentlich als Religion gar nicht ausdenken.
Nee.
Das ist so paradox, das ist so dem entgegengesetzt.
Atypisch, ja.
Ja, ja. Das Schwache, das Kleine, du bist hier, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Aber dann sagt er, was seine Motivation ist, sondern weil er euch geliebt hat. Gott liebt und das trägt ihn. Das ist eigentlich seine Entscheidungsgrundlage, die Liebe.
Ja, und das ist auch diese unerklärliche Liebe, ne? Man nicht weiß, woher sie kommt, diese Liebe des Schöpfers, auch die Liebe einzelnen Menschen gegenüber, wo er sich einfach ganz viel Gunst und Gnade, jetzt zum Beispiel einen Abraham erweist, ne? Der wird zu einem sehr reichen Mann,
ja.
Obwohl er eigentlich das hochkultivierte Mesopotamien verlässt,
ja.
Wo eigentlich die, also
die Chaldäer waren, die waren
so
eigentlich die Welt, also kulturell, aber ja. Auch technologisch.
Ja. Da konnten die Kanaaniter nicht mithalten, ja. Und trotzdem zieht er aus und wird ein sehr, sehr reicher, hier ist das Wort zu klein, Großgrundbesitzer, könnte man vielleicht sagen.
Richtig, also am Anfang ist er Nomade und bei den Chaldäern war Nomade Mensch zweiter Klasse.
Mhm.
Und das nimmt er aber auf sich, weil er Gott vertraut. Das hattest du ja am Anfang auch angesprochen.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was Gott sich hier wünscht. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass es ein Erwählungstext ist. Wir sehen, dass Gott erwählt und dass er wirklich betont, wir gehören zusammen. Auf der anderen Seite steckt ja auch eine tiefe Warnung oder Ermahnung drin. Er sagt, und damit er sein Eid hielte, das ist so die zweite Begründung, den er euren Vätern geschworen hat. Wir sehen also zwei Dinge. Sein Handeln ist liebevoll und zeugt immer wieder von Treue. Also diese beiden Dinge werden hier deutlich.
Von seiner Seite vor allem.
Von seiner Seite.
Weil das Volk Israel ja immer wieder auch die Treue bricht. Nicht treu ist, aber Gott bleibt sich selber treu. Das ist eine ganz feste, unverrückbare Eigenschaft bei ihm. Er ist treu. Er ist nicht nur der einzige Gott, sondern er ist der treue Gott. Und das erfahren auch alle Nachfolger Abrahams. Und das ist schon schön. Ja. Das geht hier bis zum Volk Israel, was jetzt schon eine Stärke hat von, weiß nicht, 2 Millionen Menschen.
Ja.
Auch hier bleibt Gott treu. Obwohl vielleicht Einzelne verirrt sind, Einzelne Gott gar nicht mehr so nachfolgen, bleibt er dem gesamten Bundesvolk treu.
Das ist auch eine Verheißung für uns, weil Gott sich ja nicht verändert. Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und das sind Grundsätze seines Handelns und auch seiner Art, wie er erwählt. Und er hat auch uns erwählt, Ekklesia, wir sind die Herausgerufenen, wir sind diejenigen, die ihm folgen wollen. Und wer das für sich in Anspruch nimmt, der wird auch dieses heilsame Licht über sein Leben leuchten lassen können, dass Gott mich erwählt hat, nicht weil ich so gut bin, nicht weil ich so leistungsstark bin, sondern weil er mich einfach liebt. Und das ist unbegründbar. Das kommt von ihm, nicht von mir.
Absolut. Ja, und diese Treue zeigt sich ja auch immer durch mächtiges Eingreifen. Manchmal nehmen wir das nicht wahr, aber ich bin auch davon überzeugt, dass Gott in unsere persönliche Lebensgeschichte immer wieder mächtig eingreift, uns bewahrt, beschützt, führt, Türen öffnet, die wir selber gar nicht öffnen könnten.
Ja.
Und da zeigt sich auch seine Treue.
Und ich würde sogar weitergehen, ich würde sogar sagen, manche Türen schließt er auch und sind trotzdem gerade da Erkennungszeichen seiner Treue und Führung.
Ja.
Auch wenn es uns manchmal schmerzt oder wenn wir gedacht haben, das wäre der Weg, wie viel Bewahrung haben wir dadurch erlebt, dass unsere Wünsche einfach nicht in Erfüllung gegangen sind. Das klingt jetzt krass und jeder hat was anderes vor Augen, aber ich kann das so aus meinem Leben bezeugen. Hier sehen wir noch was anderes. Ja. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Hier sehen wir so diesen Gegensatz. Der Pharao von Ägypten, das war diese weltliche Macht. Aber nicht allein diese weltliche Macht, sondern es gab auch geistliche Mächte, die hinter ihm stehen. Wir befinden uns im 5. Buch Mose und wenn wir überlegen, das, was hier angesprochen wird, wie hat sich das entwickelt, was ist da vonstatten gegangen, dann sehen wir, Mose ist zum Pharao gegangen und er hat ihn überzeugen müssen. Ja? Aber das Herz des Pharao war verstockt. Und die Leute am Hof, das waren auch Wunderwirker. Und das konnten die auch nicht aus sich heraus machen, sondern weil Mächte dahinter stehen.
Böse Mächte.
Böse Mächte, ja. Und jetzt sehen wir aber, was der Unterschied ist. Hier wird gesagt, hier wird nämlich nochmal vorgeführt, dieser Pharao, der hat euch geknechtet, der hat euch gefangen genommen. Das ist eine Macht, die euch begrenzen will, durch die Freiheit nimmt. Und hier sehen wir aber, der Unterschied ist, Gott in seiner Treue, in seiner Liebe hat euch erwählt, um euch in die Freiheit zu führen. Mhm. Um euch, wie heißt es hier, darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst, ja, von der Knechtschaft. Wir sind freie Menschen jetzt vor ihm.
Ja, Knechtschaft kann man auch öfter so, na, setzt man vielleicht auch schnell mal mit Fluch gleich, ne? Man ist unterdrückt, geknechtet, und ein schweres Joch, so versteht man Knechtschaft oft. Aber ja, Jesus sagt auch, es ist ein leichtes Joch und das ist auch mehr wie eine Sohnschaft, ne? Also es ist für Freiheit beruft er uns, aber zur Nachfolge. Da ist auch die Balance, ne? Er legt uns einen Weg vor, einen Weg des Segens, aber auch alle anderen Wege gibt es und die führen in die Irre. Und er ruft uns auf, ihm zu folgen und wenn das aus menschlicher Sicht ja für uns gar nicht möglich ist, wie jetzt hier für das Volk Israel aus dem Land Ägypten rauszukommen, ne? Also der Pharao und die Ägypter, das waren ja das mächtigste Volk neben den Chaldäern oben im Norden. Das war eine absolute Macht.
Assyrer, genau, Babylonier und so,
wer da noch war. Und das Ding ist ja so, jetzt hat man hier das mitmächtigste Volk überhaupt, das mit kleinste Volk, sprich Israel, unterdrückt. Dieser Ägypter, dieses mächtigste Volk, hat auch mächtige geistliche Götter, also wahrscheinlich eher Dämonen, würde man sagen, hinter sich, ja, die auch Zeichen wirken können. Aber die können nichts ausrichten, obwohl es also nicht im Verhältnis zu Gott, der noch so viel größer ist als alle finsteren Mächte zusammen und der selbst mit dem kleinsten Volk sich gegen das größte Volk durchsetzen kann. Selbst wenn sie noch die Unterstützung der Dämonen haben.
Ja, wenn man das überlegt, ja, wenn man sagt, Gott führt in diese Unabhängigkeit von all den Mächten, er schützt auch davor und er gibt dann einen anderen, einen neuen Weg in die Freiheit, dann ist das interessant, was dem folgt. Dann heißt es nämlich, so sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Und darin steckt ein Anspruch. Das ist nicht ein theoretisches Wissen, was hier vermittelt wird, sondern das ist ja eigentlich das erste Gebot. Ja,
das ist ein absoluter Anspruch. Ne? Ich bin der einzige Gott. Ne?
Ja, und was wird damit ausgeschlossen? Alle anderen Götter.
Ja, ja. Exklusiv.
Ja, und das heißt, also wenn wir auf diesem Weg weitergehen wollen, dann musst du das wissen, es geht unter diesen Voraussetzungen. Mhm. Ja? Es ist eben nicht, wie manche Theologen auch immer wieder betonen, ein einseitiger Bund. Ich glaube, dass Gott die Hauptleistung macht, aber er nimmt uns nicht die Freiheit. Er sagt nicht einfach, jetzt bist du da drin, jetzt hast du Pech gehabt, sondern er sagt, dieser Bund hat Bestand und ich werde treu alles erfüllen, was ich zugesagt habe, aber damit dieser Bund lebt, damit es eine echte Beziehung ist, hast du auch einen Part, den musst du erfüllen und deshalb haben wir Verantwortung.
Ja, Verantwortung vor Gott, ne?
Ja.
Und auch, ich denke auch Verantwortung für unsere Mitmenschen, immer wieder auch auf Gott zu weisen und sagen, hey, wir wollen Gott gemeinsam nachfolgen. Es gibt viele Ablenkungen. Es gibt auch in unserer Gesellschaft viele andere Götter. Viele andere Sachen kann man zum Gott machen. Karriere, Geld und dergleichen. Aber nein, wir wollen Gott nachfolgen. Was er sagt, das wollen wir tun. Und wir werden Wunder erleben, wenn wir uns auf den Weg mit ihm machen. So wie die Israeliten aus dem Weg raus aus Ägyptenland. Ja.
Richtig. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ja, unsere Zeit ist leider abgelaufen. Es geht da noch weiter. Das ist ganz interessant. Und dann wird Gott auch deutlich, dass es zwei Wege gibt. Entweder den Weg, dass man ihm vertraut, dass man mit ihm unterwegs ist, aber er sagt auch, dass es diesen anderen Weg gibt. Und dass Jesus formuliert das ja auch mit dem schmalen und dem breiten Weg.
Ja.
Und leider sind es wenige, die auf dem schmalen unterwegs sind, weil da auch bestimmte Anforderungen sind. Eine, und das ist die erste, ist eben, dass man sich auf den Weg macht, eine selbstverantwortete Entscheidungsfähigkeit zu erlernen. Dass man jetzt nicht für mich ein Kind Gottes fragt nicht immer nur, was ist erlaubt und was darf ich nicht. Das ist zu einfach. Sondern ein Kind Gottes fragt danach, was ist gut? Was freut meinen Vater? Und was nützt denn auch meinem Lebensweg? Und das sind dann nicht die kurzfristigen Gedanken, so wie jetzt haue ich mir die Tafel Schokolade rein, ja, weil es mich jetzt glücklich macht, sondern auch dieser verantwortliche Umgang mit sich selbst und mit seinen Entscheidungen, dass man dann gute Entscheidungen trifft, und zwar für sein gesamtes Leben, auch mittelfristig und langfristig, dass man dann manches auch mal auf sich nimmt und sagt, ja, das ist vielleicht jetzt schwieriger, aber es ist genau der Weg, der mich ins Glück führt.
Ja, ich denke, unsere erste Aufgabe im Leben ist es, Gott groß zu machen, Gott zu verherrlichen. Und da sind wir auf dem Segensweg. Es mag manchmal steinig, steil sein und auch dieser enge Weg, von dem du gesprochen hast, der ist es immer. Aber wir sind da auf dem Segensweg. Und da lesen wir auch in Vers 9, ne, dass er seine Güte dann auch seinem Volk verheißt, ihm dann folgen.
Und bis dann ins tausendste Glied.
Ja, also für immer und ewig kann man übersetzen. Ja, so ist Gott, er kann das sagen, bis ins tausendste Glied, für immer und ewig, weil seine Treue und, ich sag mal, seine Konstanz sich schon auch in seiner Gottheit ganz klar zeigt. Ne? Er hat praktisch diese wundervollen Eigenschaften und er hat diese wundervolle Treue und er kann uns das garantieren, dass von seiner Seite mögen Jahre, Jahrzehnte ins Land gehen oder Jahrhunderte, Jahrtausende. Seine Treue hat ewig Bestand und wir können diesen Bundessegen, diese Bundesliebe, die Bundesgnade dann erleben, wenn wir ja, Gott auch treu folgen. Dann kann er sie im vollen Maße uns auch ausstellen. Das möchte er, wünscht sich das. Er wünscht sich, uns zu segnen. Er wünscht sich, seine Gnade im vollen Maß ja, bei uns zur Entfaltung zu bringen. Aber da gilt es dann auch, Gott nachzufolgen, auf seinen Wegen zu sein. Da ist schon eine gewisse Bedingung auch dabei, die wir nicht übersehen dürfen.
Genau. Und zum Schluss möchte ich deshalb auch Mut machen, all denjenigen, die bis jetzt noch gefolgt sind, auch den Gedankengängen, dass ihr euch auch das etwas wert sein lasst. Also dass ihr das wirklich im Leben bewusst feiert, dass Gott euch erwählt hat, dass er seinen Weg mit euch gehen möchte. Und dass ihr auch erkennt, dass es nichts Billiges, sondern das hat etwas mit dem gesamten Lebenskonstrukt zu tun. Und darum geht es auch ganz stark um die Entscheidungen, die wir treffen. Gott fordert uns hier auch auf, gute Entscheidungen zu treffen, ihm zu vertrauen, seinen Weg zu gehen und nicht abzuweichen, weil es dann auch für uns schlechte Folgen hat. Und du kannst mal selber für dich überlegen, wo hast du vielleicht Dinge, wo du umkehren musst, wo du wirklich schon erkannt hast, das will Gott gar nicht für dich. Und wenn Gott das nicht für dich will, dann ist das mit Garantie nichts Gutes. Ja, auch wenn du kurzfristig sagst, das will ich aber. Sei klug, lass dir die Weisheit von Gott schenken. Das macht er auch gerne. Und dann triff gute Entscheidungen für dein Leben. Das möchte ich zum Abschluss noch gerne beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort ganz klar führt und dass wir darin erkennen, welche Liebe du zu uns hast, welche Treue, welche Barmherzigkeit. Das sind die großen Begriffe, die auch über diesem Text stehen. Und ich danke dir, dass du uns in die Wahrheit führst durch deinen Heiligen Geist, der uns deutlich macht, wo wir vielleicht Wege nehmen oder genommen haben, die von dir wegführen. Und Herr, dort finden wir nichts Gutes, das erkennen wir. Und darum führe du uns mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinem Rufen wieder zurück auf den richtigen Weg. Und dort, Herr, dort führe du uns zur Blüte, dass wir ein Leben führen, das sich wahrhaftig lohnt. In Jesu Namen. Amen.
Amen.